Liebe Schwester, liebe Freunde, the winner takes it all. Ihr kennt das Lied. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory, and that's her destiny. Von Abba. Abba, nie gehört, nie gesehen, nie begegnet, nie mitgespielt. Eine ganz bekannte Popgruppe aus den 70er und 80er Jahren. The winner takes it all. Ich bin an diesem Text erstmal hängen geblieben in meiner Vorbereitung. Und als ich weiter darüber nachdachte, ja, habe ich gedacht, ja, das stimmt auch in dieser Welt. Wer mit 51% hier in Deutschland seinen Wahlkreis gewinnt, bekommt den kompletten Sitz erstmal im Bundestag. Und in den USA ist es noch viel schlimmer. Der bekommt alle Stimmen auf einmal. Und das Tragische dabei ist, dass wenn wir so darüber nachdenken und das auf den Weg bringen, the winner takes it all, wir feststellen, das passiert an vielen Stellen. Sowohl auf der linken Seite im politischen Bereich als auch auf der rechten Seite. Und gerade im rechten Spektrum, ich möchte das gerne mal benennen, versucht man ganz schnell dann alles andere auszumerzen, dass nur das noch gilt. Und links kann es übrigens auch. Denken wir an 1917, die kommunistische Revolution in Russland, wo es damit angefangen hat. The winner takes it all. Aber es ist kein neues Prinzip. Eigentlich ist es von allen Zeiten. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. The winner takes it all. Also der Gewinner, der heimst alles ein. Neben dem Gewinner ist kein Platz mehr für anderes. Und die anderen stehen dabei. Und das ist dann unsere Bestimmung, dass wir nicht Anteil nehmen dürfen an dem, was gewonnen wird. Entschuldigung. Alles gut. Ich möchte mit euch gerne einen Blick in das Alte Testament hineinwerfen. Und zwar in dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. 1. Mose 4, 1 bis 16 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Überschrift: Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Kain, Klammer auf, Gewinn, Klammer zu. Denn sie sagte: Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Später brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel steht für ein Hauch, für nichts. Und Abel wurde Hirte und hielt Schafe und Ziegen. Kain dagegen wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn einige Früchte seiner Feldarbeit als Opfer dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar. Und er nahm einige der erstgeborenen Jungtiere aus seiner Herde und opferte davon die besten Fleischstücke. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer schenkte er keine Beachtung. Da packte Kain der Zorn und er starrte finster vor sich hin. Der Herr fragte ihn: Warum bist du zornig und warum starrst du so finster vor dich hin? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Blick frei erheben. Wenn du jedoch Böses vorhast, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür und will dich haben. Du aber sollst sie beherrschen. Doch Kain sagte zu Abel: Komm, lasst uns aufs Feld gehen. Und als sie dort waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Och, ich weiß es nicht, antwortete Kain. Ist es etwa meine Aufgabe, auf meinen Bruder aufzupassen? Da sagte der Herr: Was hast du getan? Ich höre, wie das Blut deines Bruders vom Feld zu mir schreit. Und von nun an bist du verflucht und musst das fruchtbare Ackerland verlassen, denn du hast es mit dem Blut deines Bruders getränkt. Wenn du es trotzdem bearbeitest, wird es dir keinen Ertrag mehr schenken. Und als heimatloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Kain erwiderte: Meine Strafe ist zu schwer, ich kann sie nicht tragen. Weil du mich vom fruchtbaren Ackerland vertreibst und aus deiner Gegenwart verstößt, muss ich schutzlos umherirren. Und jeder, der mich findet, kann mich töten. Damit dies nicht geschieht, sagte der Herr, bestimme ich, wer dich tötet, soll ein siebenfachen Rache zu Opfer werden. Und dann versah er Kain mit einem Zeichen, damit niemand, der ihm begegnete, es wagen würde, ihn zu töten. Und so verließ Kain die Nähe des Herrn und ließ sich in Nod, einem Gebiet östlich von Eden, nieder. Soweit. Kain und Abel. Der erste Mord, eines der bekanntesten Geschichten der Bibel, die man gerne mal liest. Kain, derjenige, der steht für ein Macher, ein Ackerbauer, einer, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, das packen wir mal und wir fangen mal an und wir schuften und machen und ackern und rackern uns ab und gucken, dass wir dabei etwas Gutes gewinnen. Ich kann das. Und Abel, ein Hauch, ein Nichts, wird ein Hirte. Einer, der sich um seine Herde kümmert, ein Kümmerer, der ständig darauf bedacht ist, dass es seiner Herde gut geht, der nichts so macht, sondern aufpasst, sich sorgt. Zwei unterschiedliche Charaktere in einer Familie, geboren von Adam und Eva, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben worden sind. Wie kannst du sowas kommen? Es geht darum in diesem Text, dass beide noch irgendwie in der Nähe Gottes sind, obwohl sie nicht mehr im Garten Eden sind. Sie sind beide noch in einer Verbindung zu Gott. Das macht der Text uns deutlich, weil sowohl Abel als auch Kain bringen Gott ein Opfer. Und ich habe mich da auch gefragt, was unterscheidet denn eigentlich an dieser Stelle? Und dann ist es nicht, dass der Abel praktisch einige seiner besten Schafe oder Lämmer schlachtet und die besten Fleischstücke und ihr Fett, ganz wichtig in der damaligen Zeit, Gott opfert. Und Kain eigentlich nur von seiner Ernte etwas abgibt, sondern es liegt vor allem darin, dass Kain es eigentlich egal ist. Ach ja, es gehört auch dazu. Ich muss auch noch was abgeben. Und er sucht sich einfach eine Kiste mit Kartoffeln raus oder wie auch immer von seiner Ernte, einen Korb mit Obst oder wie auch, und bringt das. Da unterscheiden sich die beiden Geister ganz, ganz stark. Denn was Kain eigentlich egal ist, ist dem Abel ein ganz großes Anliegen. Wenn ich schon in die Nähe Gottes komme, dann soll er von mir das Beste bekommen, das ich ihm geben kann. Dann soll er das bekommen, was ihm zusteht, weil letztendlich ist er Gott. Abel kennt seine Stellung zu Gott. Und Kain ist es egal. Guck mal, was ich geschafft habe. Ich habe mich da reingekniet, ich habe gearbeitet und geackert und das ist eigentlich mein Gewinn. Und von diesem Gewinn gebe ich auch etwas ab. Jesus, viele, viele Jahrhunderte später, sitzt am Opferkasten im Tempel und schaut sich an, was die Menschen da reinwerfen. Einige geben viel und zeigen das auch. Und dann kommt eine alte Frau, eine Witwe, und die tut zwei Groschen rein, zwei Schärflein, so wie es in der Bibel heißt. Und Jesus ruft seine Jünger herbei und sagt, guck mal, alle anderen haben von ihrem Reichtum etwas abgegeben, aber sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt für den Tempel und den Bau gespendet. Ihr war es so viel wert, dass sie im Prinzip alles, was wert hatte und womit sie etwas anfangen könnte, abgegeben hat. Das ist eine Herzenseinstellung. Das ist nicht etwas, was wir so wegstecken, sondern es ist eine Herzenseinstellung. Was ist es mir wert, Gott etwas Gutes zu tun? Nun, er lässt sich etwas Gutes tun. Lobpreisopfer bringen wir. Singen wir doch gerne. Ja, wir singen das schon lange nicht mehr. Das Lied ist relativ unbekannt geworden, aber es ist eins der Lieder aus dem Band Du bist Herr 2. Lobpreisopfer bringen wir in das Haus des Herrn. Welches Lobpreisopfer bringen wir? Und was ist es uns wert, dabei zu sein, dieses Opfer zu bringen? Was ist es uns wert, in die Nähe Gottes zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, an seinem Heil, an seinem Reich teilzuhaben? Das sind Gedanken, die mir alle so durch den Kopf gegangen sind. Gott macht deutlich in der Situation, wo er steht. Er schaut Abel an und sagt, das ist mein Mann. Ein Hauch, ein Nichts in der Welt, aber das ist mein Mann. Und Kain schaut er gar nicht an. Er schenkt ihm keine Beachtung. Und dann passiert genau das, wovon wir auch in den vergangenen Wochen öfters gesprochen haben. Wo es ging um praktisch das, was uns ausmacht, die Frucht des Geistes und unser eigenes Leben, was wir dagegen setzen, wo wir uns so oft von unseren eigenen Trieben ein Stück leiten lassen, von unserem Unmut, wenn es darum geht, dass das Leben so nicht läuft, wie wir uns das denken. Und dann ist die Rede davon in Galater 5, dass wir Neid haben und dass wir Feindseligkeiten ausleben, was Auswirkungen sind. Ich lese das mal ab Vers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Ich hatte das nicht beabsichtigt, das hier reinzuflechten, aber ich bin da gelandet, weil es genau das ist, was hier passiert. Der Kain lässt sich von seinem Neid, von seiner Eifersucht einfach leiten. Er hat Gott nicht mehr im Blick, sondern eigentlich nur sich selbst. Wo der Abel vielleicht sagt, achtet man bitte nicht auf mich, sagt der Kahn, guck mal, ich kann das. Ich habe das schon immer gekonnt. Mit meinen Fähigkeiten schaffe ich das. Und Abel gibt Gott im Prinzip durch sein Opfer alle Ehre. Und da reiben sich die Geister. The winner takes it all. Aber wie ist das in den Augen Gottes? Gott schaut nicht auf das, was er so bekommt an Opfer, ob das groß genug ist, sondern er schaut die Motivation. Er schaut auf das Herz. Wo steht mein Herz? Ist mein Herz auf ihn ausgerichtet oder ist mein Herz, ich versuche das mal etwas. Ich hoffe, es wird jetzt etwas besser. Oder ist mein Herz praktisch eigentlich nur bei mir? Um wen geht es? Und Kain möchte trotzdem alles haben. The winner takes it all. Er hat aber nicht alles bekommen. Und das ist ja das, was ihm wurmt. Und sagt so, ich muss da trotzdem noch was anderes machen. So ist es besser. Und diese Eifersucht leitet ihn. Er leitet ihn dazu, dass er sagt zu seinem Bruder, komm, lass uns mal aufs Feld gehen. Und dann kommt die ganze Frust zum Tragen. Und er erschlägt seinen Bruder, weil er nicht alles bekommen hat, was er haben wollte. Anerkennung, vor Gott und den Menschen. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und wenn Gott ihn darauf anspricht, so wie ihn vorher schon darauf angesprochen hat, Kain, pass auf, wohin du dich bewegst, spricht ihn jetzt darauf an, was er gemacht hat. Wo ist dein Bruder? Die Sünde hat bei Kain zugeschlagen. Die Sünde hat er zugelassen, obwohl er sie laut unserem Text hätte beherrschen sollen. Ich habe mich gefragt, wie kann es denn sein, dass zu dieser Zeit schon die Rede davon ist, dass Sünde da ist in dieser Welt, wo die Gesetze noch nicht mal verordnet waren. Und als ich nachgesucht habe, ich habe ja so ein theologisches Begriffslexikon des Neuen Testamentes bekommen und nachgesucht habe, was da drin steht über Sünde, da heißt es, es geht darum, die Haltung des Menschen in seiner Eigenmächtigkeit gegenüber Gott. Die Haltung des Menschen in seiner Eigenmächtigkeit gegenüber Gott. Das, was im Garten Eden schon passiert ist, wo Adam und Eva das aus eigener Kraft versucht haben zu schaffen, so zu sein wie Gott, wirkt sich hier auch nochmal aus. So zu sein wie Gott, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und diese Macht hat auch jetzt der Kain. Aber er lässt sich in eine falsche Richtung lenken, weil er versucht, losgelöst von Gott zu einer für ihn praktikablen Lösung zu kommen. Er geht auch hier wieder eigene Wege. Furchtbar. Furchtbar, was da entsteht, wenn wir losgelöst von Gott versuchen, das Leben zu leben. Ich mache mal einen ganz großen Sprung in die Gegenwart. Wo immer mehr Macht bei immer weniger Menschen kommt. Und man ständig versucht, es mehr Macht und mehr Geld an sich zu reißen. Wo für die Schwachen und Armen in unserer Gesellschaft und in der Welt immer weniger Platz ist. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann werden wir das sehen. Wie kann es sein, dass einige wenige Menschen mehr als 50% des gesamten Kapitals in dieser Welt horten und so einsetzen, wie sie es für richtig halten? Und Millionen von Menschen leiden unter Hunger und Not, wo praktisch ihnen den Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt wird, weil andere einfach bestimmen, nö, das ist es mir nicht wert. Das ist Politik, Weltpolitik. Und es geschieht hier in Deutschland genauso. The winner takes it all. Und versucht immer mehr zu nehmen. The loser standing small, also der steht einfach dabei und muss zusehen, wie andere praktisch sich über das, was noch geblieben ist, hermachen. Es gibt nur ein Mittel dagegen. Und das ist das Mittel der Liebe. Wo wir anfangen, aufeinander Acht zu haben. Denn 1. Johannesbrief, Kapitel 3, heißt es, im Vers 11 und folgende, denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr, auch wir von Anfang an gehört haben, wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der vom Bösen stammte, dem Teufel und seinem eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war. Er liebte Gott. Und aus der Liebe zu Gott hat er seinen Bruder geliebt, hat er seine Umgebung geliebt, hat er sich gekümmert um das, was ihm anvertraut worden ist. Und auch wir als Jünger Jesu wissen, es gibt nur ein Merkmal, was uns von dieser Welt unterscheidet. Und das ist, dass wir uns untereinander lieben. Dass wir uns untereinander lieben. Das Einzige, was uns von einem Brieftaubenverein oder einem Sportverein unterscheidet. dass wir uns untereinander lieben. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Denn es heißt, auch mit den Unarten des anderen zurechtkommen zu müssen. Dass wir uns gegenseitig das aushalten miteinander und immer wieder neu aufeinander zugehen. Auch wenn Dinge nicht passen. Dass wir nicht abreißen lassen, sondern immer darauf bedacht sind, einander zu vergeben und zu versöhnen. Kain erschlägt seinen Bruder und Gott spricht ihn darauf an und sagt, weil du das getan hast, weil du alles für dich genommen hast, bist du verflucht und du musst das fruchtbare Ackerland verlassen, denn du hast es mit Blut getränkt. Und dann sieht Kain ein, ich habe Fehler gemacht, ich bin schuldig geworden und sagt, meine Strafe ist zu schwer, ich kann sie nicht tragen. Und sogar jetzt, ich bin ein vogelfreier Mensch geworden. Und dann lässt Gott ihn trotzdem nicht hängen und sagt, ich werde mich darum kümmern, dass du leben darfst. Dass nicht jeder, der kommt, einfach dich auch erschlagen kann, sondern du wirst siebenfach gerecht werden. Ich werde mich darum kümmern, aber du musst weg von mir. Du kannst nicht in meiner Nähe bleiben. Und Kain zieht auch von dannen. Kain verließ, ist dann Vers 16, die Nähe des Herrn und ließ sich in Nod, einem Gebiet östlich von Eden, nieder. Es gab vor Jahren mal einen ganz berühmten Film, Östlich von Eden. Wer kennt den Film noch? Oder Jenseits von Eden. Genau, Jenseits von Eden. Und da ging es auch um diese Thematik, Mord und Totschlag. Wie leben die Menschen, die ganz weit weg sind von allem? Wir sind eingeladen, in die Nähe Gottes zu leben. Wir leben von der Vergebung. Wir leben davon, dass Jesus sein Leben gab, weil er wie Abel starb. Aber nicht nur als Mensch, sondern als Mensch und als Gott. Ein Lamm ohne Makel wurde geopfert, haben wir geopfert. Und durch dieses Opfer sind wir frei. In Jesaja 53 können wir das nachlesen. Er war nicht geachtet und er wurde geschlachtet, zur Schlachtbank geführt wie ein Schaf und tat seinen Mund nicht auf. Aber durch seine Striemen und durch seine Wunden, durch seinen Tod, sind wir geheilt. Haben wir neues Leben und dürfen in die Nähe Gottes leben, ja, indem wir Ja sagen zu diesem Angebot Gottes, macht er uns sogar zu seinen Hausgenossen. Nicht zu Knechten und Dienern, zu Hausgenossen. Wir würden sagen, wir haben Haustürschlüssel bekommen. Und wir brauchen nicht zwischen 8 und 17 Uhr anrufen, wir können Tag und Nacht anrufen. Das Amt hat 24/7 geöffnet, würde ich sagen, ne, für die Verwaltungsbeamte. Immer Zugang, immer in die Nähe Gottes kommen zu dürfen. Immer mit ihm zu leben und von ihm Weisung zu bekommen. Weil Gott bereit ist, in uns zu leben, wenn wir dieses Angebot annehmen, wenn wir anfangen zu lieben, wenn wir anfangen, dann kommt er schon und sagt, ich will Wohnung bei dir machen. Und wenn er bei uns ist, wird er uns den Weg zeigen, den wir da gehen sollen. Er wird uns sogar mit seinen Augen leiten. Deswegen, the winner takes it all, the loser standing small. Nein, nicht in den Augen Gottes. Nicht derjenige gewinnt, der als Stärkste sich darstellt, sondern derjenige, der bereit ist, auf Gott zu hören. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Guten Tag. Eine kräftige, etwas schnarrende Stimme tönt an das Ohr des alten Jörg. Der Steinklopfer schaut auf. Da hält der Schlossbauer an seinem schnaubenden Pferd neben ihm. Guten Tag, Schlossbauer. Wie schön doch die Kornfelder stehen.
Ja, prächtig, ne?
Das Feld gehört mir.
Ach, das weiß ich doch.
Und dort drunten auch das schöne Wiesental.
Ja, ja.
Und die Mühle und den Hof. Da drüben, die habe ich gerade gekauft.
So?
Und der schöne Wald und der Fichtenschlag, das gehört mir auch.
So?
Soweit man hier sehen kann, es gehört mir alles.
So, so.
Und das da droben auch? Fragt jetzt der alte Jörg.
Was meinst du?
Ob der schöne Himmel da oben dir auch gehört?
Nein, natürlich nicht.
Aber der gehört mir. Und dabei sieht Jörg ganz siegesgewiss aus. Und darauf wusste der Schlossbauer keine Antwort. Und so trabte er denn mit auf seinem Pferd davon. Und noch kurz dachte er über den merkwürdigen Ausspruch des alten Jörg nach. Dann aber tauchte schon die Stadt vor ihm auf. Im Wirtshaus Waldhorn hatte er sich mit ganz anderen als mit himmlischen Dingen zu beschäftigen. Aber in der Nacht darauf machte ihm ein Traum viel zu schaffen. Er träumte, das Gerücht gehe um, der reichste Mann im Dorf müsse sterben. Da wachte er erschreckt auf, denn damit könnte ja er gemeint sein. Als er später das Fenster öffnet und nach dem Wetter Ausschau hält, da geht der Schreiner an seinem Haus vorbei. »Wohin schon so früh?« fragt er ihn. »Ich muss das Maß zu einem Sarg nehmen.«
»Ja, wer ist denn so schnell gestorben?«
»Der alte Jörg.«
»Was? Der Steinklopfer?«
»Ja, der Steinklopfer.« Da wird der Schlossbauer mit einmal ganz nachdenklich. Am Ende ist das wohl der reichste Mann im Dorf gewesen. Zufriedener als ich war er jedenfalls und deswegen auch wohl glücklicher. Und was hat er gestern doch zum Himmel gesagt? Der gehöre ihm. Dass er jetzt wohl an einen guten Platz gekommen ist, möchte ich schon glauben. Ich täte sogar auf der Stelle mit ihm tauschen. The winner takes it all? Ich denke, das ist eine Frage, die wir für uns nochmal nachdenklich betrachten sollten. An welcher Seite stehe ich? Und was bin ich bereit einzusetzen für die Liebe Gottes, die Begegnung mit ihm und seinen Segen? Amen.